NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Ja, heute dreht sich bei uns mal wieder alles um Corona. Das ist auch kein Wunder, nachdem die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten neue Regeln beschlossen haben. Aber irgendwie scheint niemand zufrieden zu sein damit. Was bedeutet das konkret für die Bundesländer? Darüber sprechen wir und das kommentieren wir auch. Und wir gucken auch auf die Schnellteststrategie von Jens Spahn, die ab heute greifen soll. Schließlich schalten wir nach Brüssel, wo es beim EU-Gipfel unter anderem um das künftige Abkommen mit Großbritannien geht. Es hätte ein Treffen von fast schon historischer Dimension werden können. Das hatte jedenfalls Kanzleramtschef Helge Braun vorher gesagt, vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel gestern. Als die Beteiligten sich dann am späten Abend geeinigt hatten, nämlich auf eine erweiterte Maskenpflicht, auf Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit, auf Sperrstunden, auf eine begrenzte Zahl an Gästen bei privaten Feiern, da war die Kanzlerin dann unzufrieden. Von historisch war da wohl eher nicht mehr die Rede. Die Diskussion geht heute weiter und aus Berlin berichtet Uwe.
Am Tag danach haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten viel zu erklären. Kein Wunder, erste Zweifel an der Einigung kamen schon unmittelbar danach auf, und zwar von höchster Stelle.
Ob das eben genug war oder nicht, das werden wir sehen. Und deshalb ist meine Unruhe noch nicht weg, aber es war trotzdem ein absolut wichtiger Schritt.
Und dieser Schritt geht über mehrere Stufen. Bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen wird die Maskenpflicht erweitert. Gibt es eine Sperrstunde, dürfen private Feiern nur noch in kleinerer Runde gefeiert werden. Steigt die Zahl der Neuinfektionen auf über 50 an, werden die Auflagen härter, erklärt Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD.
Nicht mehr als 10 Personen dürfen privat feiern. In den privaten Räumen muss das auch beschränkt sein auf 2 Haushalte. Diese Regeln haben sich als wirksam erwiesen und deswegen soll es jetzt auch in ganz Deutschland so umgesetzt werden.
Bleibt der Wert 10 Tage lang über 50 Neuinfektionen, werden die Regeln noch strenger. Vor allem beim Beherbergungsverbot gibt es bundesweit keine einheitliche Linie. Das findet Ingrid Hartges vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband.
Maximal enttäuschend, dass gestern keine Entscheidung darüber getroffen wurde, die Beherbergungsverbote auszusetzen, nachdem ja nun auch führende Virologen und Rechtswissenschaftler die Sinnhaftigkeit der Beherbergungsverbote nicht sehen.
Und auch deutsche Gerichte nicht. Das Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg und Niedersachsen ist ganz gekippt worden. Bayern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern halten allerdings noch daran fest. Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion, spricht von einem Flickenteppich.
Was wir brauchen, sind klare, transparente und nachvollziehbare Regelungen, die auf große Akzeptanz stoßen. Und ganz entscheidend ist, der Bundestag und die Länderparlamente müssen die Orte der Entscheidung sein und nicht irgendwelche Runden im Kanzleramt.
Die Länderchefs mit der Bundeskanzlerin. Das ist zwar nicht irgendeine Runde, aber eine breitere Legitimation der Maßnahmen durch den Bundestag fordern auch andere. Nur sind laut Infektionsschutzgesetz nun mal die Länderchefs am Zug. Die haben am Tag danach noch viel zu erklären. Allen voran Markus Söder, CSU, Ministerpräsident des Freistaats Bayern.
Jetzt diese neuen Maßnahmen, die wir treffen müssen. Ich glaube, dass sie vertretbar sind, dass sie verhältnismäßig sind, dass es vergleichsweise geringe Einschränkungen sind für das, was wir woanders haben. Auch übrigens, was Grundrechte betrifft. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir da auch deutschlandweit und international deutlich weniger an Herausforderungen und Belastungen haben als andere. Aber wir können mit diesen weniger Belastungen ein Vielfaches an Schwierigkeiten vermeiden.
Aus Berlin war das Uwe Jahn. Auf eines hatten sich die Kanzlerin und die 16 Ministerpräsidenten gestern also nicht einigen können, auf eine gemeinsame Linie beim Beherbergungsverbot. Da gehen die Vorstellungen eben ganz besonders weit auseinander und gleichzeitig ist das Thema in den Herbstferien ganz besonders aktuell. Blöd also, dass ein Beschluss auf den 8. November vertagt worden ist. Heute haben darum in mehreren Bundesländern die Gerichte Fakten geschaffen. Das heißt zum Beispiel, dass sie Verbote gekippt haben, etwa in Niedersachsen. Aus Hamburg, Janine Artist.
Zum gekippten Beherbergungsverbot in Niedersachsen sagte Ministerpräsident Weil, man werde sich das Urteil in Ruhe anschauen und seine Schlüsse daraus ziehen. Das niedersächsische Gesundheitsministerium bat Einwohner von Corona-Hotspots nun darum, freiwillig auf touristische Reisen zu verzichten. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig stellte heute, unabhängig von den juristischen Entscheidungen, bei der Beherbergungsfrage eine Lockerung in Aussicht.
Bisher haben wir auch die Quarantäneregel und einen zweiten Test. Hier werden wir prüfen, ob man darauf verzichten kann. Das hängt aber davon ab, wie die Infektionszahlen in unserem eigenen Bundesland sich weiterentwickeln.
Wenn es gut läuft, könnte also bald ein negativer Corona-Test ausreichen, um in Mecklenburg-Vorpommern übernachten zu dürfen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sagte heute Mittag, er wolle an Beschränkungen bei der Beherbergung von Reisenden aus Risikogebieten festhalten. Die gemeinsamen Beschlüsse von gestern sollen 1:1 umgesetzt werden. Und er geht noch etwas weiter. In Schleswig-Holstein wird die Maskenpflicht verschärft. Sie soll in der Gastronomie ausgeweitet und für Wochenmärkte eingeführt werden. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher begrüßte vor allem die Einigung auf Kontaktbeschränkungen, wenn der Schwellenwert überschritten wird. Er betonte, dass private Feiern und die Gastronomie die kritischen Bereiche in der Pandemie sind. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat vor allem die privaten Feiern im Blick. Wenn sie in privaten Räumen stattfinden, sollen weiterhin generell nur 25 Personen teilnehmen dürfen.
Zur Situation in den norddeutschen Bundesländern war das Janine Artist. Und dieses ganze Bündel von Maßnahmen, das da nun umgesetzt wird, das ist natürlich auch für Nordrhein-Westfalen relevant, aber es ist ja immer gekoppelt an die Zahl der Neuinfektionen, an den sogenannten Inzidenzwert. Und der ist eben von Region zu Region und von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Wolfgang Otto ist unser Korrespondent in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt. Was heißt das denn jetzt eigentlich für Nordrhein-Westfalen konkret, diese Regelungen?
Na, für die Hotspots, und davon haben wir hier in NRW ja eine ganze Menge, wird es bedeuten, schärfere Einschränkungen, als das die Landesregierung bisher vorgesehen hat. Also vor allem für private Feiern im öffentlichen Raum, also in Gaststätten, im Festsaal, da wird die Zahl der erlaubten Teilnehmer stark gesenkt. Zum Beispiel in Orten, in denen die Zahl der Neuinfizierten über 35 steigt, innerhalb der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner, da werden nur maximal 25 Teilnehmer erlaubt sein, noch sind das 50. Und beim nächsten Warnwert, das sind ja 50 Infizierte in 7 Tagen, da sinkt die Grenze von 25 auf dann 10. Dann muss NRW die einheitliche Sperrstunde um 23 Uhr in Hotspots neu einführen. Gab es bisher nicht. Und es muss geklärt werden, wann gilt eigentlich wo genau die Maskenpflicht. Da gab es bisher in NRW nur Vorgaben für Veranstaltungen. Das muss jetzt ausgeweitet werden und auch konkret benannt werden. Und die Landesregierung will das morgen entscheiden. Und dann will Armin Laschet auch noch mit den Bürgermeistern und den Landräten hier in NRW reden und das ganze Problem besprechen.
Klingt nicht sehr übersichtlich. Schauen wir mal auf das Beherbergungsverbot. Das haben wir hier ja nicht. Aber jetzt ist die bundesweite Entscheidung auf den 8. November vertagt worden. Es gibt schon mehrere Gerichtsurteile dazu. Auch nicht sehr übersichtlich. Wie sieht es jetzt für Reisende aus NRW oder nach NRW aus?
Was soll ich sagen? Es geht unübersichtlich weiter. Also in Niedersachsen und Baden-Württemberg haben wir heute Gerichtsurteile gehabt. Die haben das Verbot gekippt. Sachsen hat es heute freiwillig aufgehoben. Die Nordländer, haben wir eben gehört, wollen es behalten. Allen voran Mecklenburg-Vorpommern. Da kann man nur sagen, da hat sich Armin Laschet nicht durchsetzen können. Der wollte das Beherbergungsverbot ja überall abschaffen. Und er hat es hier in NRW auch nie eingeführt. Also wir müssen einfach abwarten. In 10 Tagen ist das Thema auf Wiedervorlage im Kanzleramt und mal sehen, ob sich die Stimmung bis dahin gedreht hat. Und bis dahin gibt es hier in NRW lange Schlangen vor den Testzentren, weil sich Urlauber freitesten lassen wollen.
Die Kanzlerin war ja gestern Abend eher unzufrieden mit den Ergebnissen. Wie sind die politischen Reaktionen denn heute eigentlich in Düsseldorf? Was haben die Politiker, Politikerinnen auf Landesebene so gesagt?
Also Ministerpräsident Armin Laschet, der ist schon mal unzufrieden damit, dass es eben das Beherbergungsverbot überhaupt noch gibt. Das hat er heute auf Twitter mitgeteilt. Ansonsten hat er sich nicht konkret geäußert. Aber klar ist, die Einschränkungen schon ab der ersten Warnstufe, also schon ab 35 Neuinfektionen, die sind sicher kein Vorschlag aus NRW gewesen. Da hat Armin Laschet gesagt, das ist zu rigoros und zu früh. Jetzt wird er sich daran halten müssen. Auch die einheitliche Sperrstunde ab 23 Uhr, die wollte die NRW Landesregierung eigentlich auch nicht, wollte sie den Städten überlassen. Gegen diese Regelung gibt es auch schon Widerstand des Gaststättenverbandes, auch eine Klage gegen die bestehende Sperrstunde hier in Düsseldorf. Durchgesetzt hat sich Armin Laschet aber in einem Punkt, nämlich bei der Teilnehmerbegrenzung für private Feiern zu Hause. Die wird hier nicht verpflichtend in NRW. Da hat sich Laschet sozusagen eine Sonderregelung eingehandelt bei der Kanzlerin. In NRW bleibt es deshalb wahrscheinlich bei der Empfehlung, jedenfalls von Seiten der Landesregierung.
Vielen Dank, Wolfgang Otto, für diese Informationen aus Düsseldorf. Und gerade kommt die Meldung, dass das Saarland als Bundesland jetzt auch das Beherbergungsverbot gekippt hat. Da gibt es jetzt also keins mehr. Das war aber kein Gericht, das war ein Regierungsbeschluss. Am Tag nach dem Corona-Gipfel scheint die Lage, wir haben es gerade schon gesagt, wirklich unübersichtlich, obwohl das Gegenteil eigentlich erreicht werden sollte. Und die einheitlichen Regeln müssen eben vor Ort jeweils unterschiedlich interpretiert werden. Wie das Ganze jetzt eigentlich zu bewerten ist, das kommentiert Sabine Henkel.
So, dann zählen wir mal durch. Stuttgart 71, Kreis Fulda 16, Berlin Mitte 116, Hochsauerlandkreis 10, Amberg 33. Das sind die Inzidenzwerte, die Regeln, die Regeln. Die Werte, die besagen, wie viele Menschen sich in den letzten 7 Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner infiziert haben. Je höher, desto Peng. Genannt regionales Hotspot-Konzept. Besser wäre Nonsens. Undurchschaubar, kompliziert, verwirrend. Ein Konzept ist es jedenfalls nicht, denn ein Konzept ist ein klar umrissener Plan. Und genau das ist das, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten da vorgelegt haben, nicht. Wer steht schon morgens auf und schaut sich als erstes den Inzidenzwert an, um dann nachzulesen, was noch erlaubt ist und was nicht? Unter 35, über 35 oder über 50. Muss ich die Maske nur in Bus und Bahn tragen und in Geschäften oder auch auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone? Schau nach in der Corona-Schutzverordnung deines Landes. Also, wer macht das? Genau. Es haben ja noch nicht mal alle verstanden, dass man die besagte Maske über Mund und Nase trägt. Regeln und Vorgaben müssen nachvollziehbar sein, einfach und logisch. Dieses Krisenmanagement ist zum Scheitern verurteilt, weil es genau das nicht ist. Ein Beispiel: Liegt die Inzidenz über 35, gilt eine ergänzende Maskenpflicht. Was das heißt, legt jedes Bundesland für sich fest. Steigt der Wert auf über 50, wird die Maskenpflicht noch einmal erweitert. Inwiefern? Unklar. Nun könnte man sagen, dass es bald in ganz Deutschland so viele Infizierte gibt, dass der Wert fast überall über 50 liegen wird. Ja, aber warum wartet man darauf? Warum nicht eine Pflicht, Mund- und Nasenbedeckung zu tragen, immer wenn man mit Menschen zusammentrifft, egal wo, auch in den Regionen mit wenig Infizierten? Gegen Vorbeugung kann doch nichts einzuwenden sein. Das gilt auch für die Größe von Feiern, Sperrstunde und Alkoholverbot. Aber nein, auch hier gilt überall und womöglich täglich etwas anderes. Immerhin könnte sich das unsinnige Beherbergungsverbot, das nebenbei bemerkt für beruflich Reisende nicht überall gelten soll, als würde das Virus vor einem Aktenkoffer Angst haben. Das Beherbergungsverbot könnte sich jedenfalls quasi von außen erledigen. Nicht, weil die Herren Söder, Günther oder Kretschmann zur Einsicht kommen. Nein, weil Gerichte es kippen. Erste Urteile gibt es schon, auch in Baden-Württemberg. Wer also aus einem Hotspot kommend dort Ferien machen will, kann das tun. Aber bitte vorher nochmal den Inzidenzwert checken und die Quadratwurzel aus der vielseitigen Schutzverordnung im Ländle studieren.
Die Corona-Regeln, die Merkel und die Ministerpräsidenten gestern Abend beschlossen haben, kommentierte Sabine Henkel im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Prävention, also sich gar nicht erst anzustecken, das ist das eine, wenn es darum geht, die Ausbreitung des Coronavirus möglichst einzudämmen. Das zweite ist, Infektionen schnell zu erkennen, damit niemand unbewusst und ungewollt das Virus weiterverbreitet. Dafür hat Gesundheitsminister Jens Spahn eine sogenannte Teststrategie entwickelt. Und die Regelung hat ganz besonders Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime im Blick. Und sie tritt heute in Kraft. Aus Berlin, Angela Tesch.
Der Schnelltest soll nach dem Willen von Jens Spahn nicht für jedermann sein, um sich zum Beispiel für den Urlaub frei zu testen.
Wir wollen ihn vor allem nutzen, um Pflegeeinrichtungen eine zusätzliche Sicherheit zu geben. Heißt also, der Besucher, die Besucherin in der Pflegeeinrichtung kann dann eben getestet werden vor dem Besuch. Das heißt übrigens nicht, dass deswegen die AHA-Regeln dann nicht mehr gelten. Also wir wollen vor allem das Gesundheitswesen, die Pflegeeinrichtungen schützen zusätzlich vor Eintrag hinein.
Der Einsatz von massenhaften Schnelltests in Schulen könne später erfolgen, wenn es genügend Tests gibt. Im ARD-Morgenmagazin betont der Minister:
Es ist so, dass auch dort die Menge jetzt nach und nach sich steigern wird, Woche von Woche, Monat zu Monat, wir mehr Hersteller sehen. Das war ja bei den PCR-Tests, die wir bisher nutzen, genauso. Wir hatten im Februar, März 200.000 bis 300.000 Tests in der Woche. Wir schaffen jetzt bis zu 1,5 Millionen Tests in der Woche. Heißt, am Anfang haben wir nicht für alle alles.
Spahn verweist darauf, dass die Tests nur von medizinischem Personal durchgeführt werden können, um die Proben nicht zu verfälschen.
Es geht immer noch darum, tief in die Nase zu kommen. Das kann man nicht alleine bei sich selbst, als Laie schon gar nicht.
Im Vergleich zu den jetzt angewandten PCR-Tests suchen die Schnell- oder Antigen-Schnelltests nicht direkt nach dem Erbgut des Virus. Wie bei einem Schwangerschaftstest wird nach bestimmten Eiweißmolekülen geforscht, die charakteristisch für die Viren sind. Das Ergebnis wird nach nur 15 Minuten auf einem Teststreifen angezeigt. Allerdings sind diese Tests auch nicht so zuverlässig. Von 100 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, zeigt er bei etwa 4 Menschen keine Infektion an. Für den Chef des Kassenärzteverbandes Andreas Gassen sind diese Tests keine Allheilmittel. Die Hoffnung, man könne bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen 5000 Stadionbesucher mal eben schnell testen, bleibe Science Fiction. Nach der neuen Teststrategie der Bundesregierung sollen die Kosten aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Anspruch haben laut Verordnung neben Patienten und Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen sowie Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, Personal und Besucher auch Menschen mit Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall. In bestimmten Fällen werden auch Tests in Arztpraxen, Kindertagesstätten, Schulen oder Asylbewerberheimen bezahlt. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen müsse alles getan werden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und zu kontrollieren. Massenhafte Tests können dabei helfen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, CDU.
Die Infektionszahlen sind hoch. Wir testen auch mehr. Aber wir müssen verhindern, dass von den hohen Zahlen mehr schwere Krankheitsverläufe die Folge sind. Altenheime, Pflegeheime, die müssen wir besonders schützen, da müssen wir besonders testen. Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir auch durch diese Krise.
Ab heute nicht mehr verpflichtend ist ein kostenloser Corona-Test bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet im Ausland. Es gilt aber weiterhin die Pflicht zur Quarantäne. Ab 8. November wird die auf 10 Tage verkürzt und kann beendet werden, wenn ein Corona-Test frühestens 5 Tage nach der Einreise negativ ist.
Seit dem Brexit gehört Großbritannien nicht mehr zur Europäischen Union, aber übergangsweise noch zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Nur das Abkommen über die zukünftigen Beziehungen, das ist noch lange nicht unter Dach und Fach und die Zeit rennt davon. Das ist ein Thema der EU-Staats- und Regierungschefs, die heute in Brüssel gemeinsam beraten. Und dann ist Ihnen doch das Thema Corona wieder dazwischen gekommen. Frage an unsere Korrespondentin Helga Schmidt, warum?
Ja, weil in den meisten Ländern die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen 1-2 Wochen doch sehr stark gestiegen ist. Und dann kommt hinzu, dass auch einige selber betroffen sind unter den Staats- und Regierungschefs. Der polnische Regierungschef Morawiecki konnte nicht kommen. Er ist in Quarantäne, weil ein Mitarbeiter positiv getestet wurde. Und gerade ist Ursula von der Leyen auch aus dem Ratsgebäude rausgekommen. Sie war nur in der ersten Runde dabei. Sie hatte erfahren, dass auch aus ihrem Büro ein Mitarbeiter positiv getestet wurde. Und das hat jetzt hier auch die Frage aufgeworfen, ob es nicht besser gewesen wäre, in einer solchen Situation sich über Video zusammenzuschalten. Das hat die dänische Ministerpräsidentin gerade per Twitter mitgeteilt. Also daran sieht man, die Belastung ist groß. Am Ende hat aber doch den Ausschlag gegeben, sich hier persönlich zu treffen, weil es so viele wichtige, folgenreiche Themen zu besprechen gibt.
Zu diesen wichtigen Themen gehört, welches Abkommen nach dem Brexit mit Großbritannien geschlossen wird. Der britische Premier Johnson, der sitzt aber ja in Brüssel gar nicht mit am Tisch. Was wollen die EU-Staaten da denn eigentlich verhandeln?
Sie haben sich sehr schnell auf eine gemeinsame Linie verständigt. Die 27 sind sich einig geworden auf eine Formel, die man zusammenfassen kann. Die EU gibt noch nicht auf. Sie will ein Handelsabkommen mit Großbritannien erreichen, das zum 1. Januar in Kraft treten kann, aber nicht um jeden Preis. Es hat gestern Abend noch mal einen Versuch gegeben, im persönlichen Gespräch mit Boris Johnson ein bisschen weiterzukommen. Kommissionschefin von der Leyen hat ihn angerufen, aber auch das Ergebnis war wieder mager. Johnson sei enttäuscht über die Verhandlungen. Von der Leyen twitterte, ein Abkommen sei noch möglich, aber nicht zu jedem Preis. Das sagte auch sie.
Noch ein Thema auf dem Gipfeltreffen sind die Klimaziele. Da prallen aber gerade sehr unterschiedliche Vorstellungen der Mitglieder aufeinander. Worum geht's da?
Ja, es ist das erste Mal, dass die 27 heute beraten, wie sie konkret ihre Politik ändern, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens umzusetzen. Auf dem Tisch liegt der Vorschlag der Kommission mit der bekannten Zahl 55% weniger Treibhausgase bis 2030. Und das wird eine spannende Diskussion heute beim Abendessen, denn 11 Länder haben sich schon hinter diesen Kommissionsvorschlag gestellt, ungewöhnlich in der Form. Sie haben Brief geschrieben vor dem Gipfel und gesagt, dass das das Minimum ihrer Erwartungen ist. Frankreich ist dabei, Spanien, auch die skandinavischen Länder. Die Bundeskanzlerin hatte das auch schon deutlich gemacht, dass sie mindestens 55% weniger Treibhausgase erreichen will. Anderen Ländern geht das zu schnell. Polen gehört zu den schärfsten Kritikern, aber auch Tschechien. Da sind die Politiker nicht überzeugt. Sie bremsen, weil sie auch die finanziellen Ausgleichszahlungen noch nicht für ausreichend halten, die EU-Kommission da in Aussicht gestellt hat, um die Umwidmung der Produktion in eine umweltschonendere Produktionsweise zu unterstützen.
Vom EU-Gipfel in Brüssel war das Helga Schmidt. Das Thema Corona an Schulen, das haben auch die Kultusministerinnen und Kultusminister bei ihrem Treffen auf dem Zettel, allerdings erst morgen. Und heute haben sie etwas vereinbart, das erstmal trocken klingt, das aber in der föderalen Bundesrepublik wohl ein wirklich großer Schritt ist. Eine gemeinsame Grundstruktur des Schulwesens. Aus Mainz, Petra Wagner.
Und plötzlich geht's. Nach jahrelangen Verhandlungen, nach Streit und Türenschlagen hat die Kultusministerkonferenz die derzeit größten Themenkomplexe abgeräumt. Sie hat in einer Ländervereinbarung unter anderem festgelegt, dass Schulabschlüsse der Bundesländer vergleichbarer werden. Seit 1964 hätten die Kultusminister nicht mehr so bedeutende Beschlüsse gefasst, sagt KMK-Präsidentin Stefanie Hubig, sichtlich erleichtert.
Heute ist ein historischer Tag für die deutsche Bildungslandschaft.
Zusammenarbeit, mehr Transparenz, mehr Vergleichbarkeit, mehr Verlässlichkeit. Darum geht es laut Hubig, der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin, bei den Beschlüssen.
Wir wollen zum Beispiel mehr Vergleichbarkeit schon in der Grundschule, etwa bei der Frage, wie viel Deutsch, Mathematik oder Sachkunde mindestens stattzufinden hat. Wir wollen auch, dass alle Kinder eine verbundene Handschrift lernen, egal wo sie in Deutschland zur Schule gehen.
Einer der wichtigsten Bausteine der angestrebten Einheitlichkeit sind künftig die Abiturprüfungen. Ein Thema, für das sich die KMK jahrelang Kritik anhören musste, so die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU.
Die Anwürfe und Vorwürfe, die es immer gab, keine Vergleichbarkeit der Abschlüsse. Das ist alles so ungerecht. Und wer umzieht, muss in einem furchtbaren Durcheinander sich durch die Länder quälen. Sie alle kennen die Diskussion. Das war auch in Teilen durchaus berechtigt.
Die Einigung jetzt sieht unter anderem vor, dass künftig alle Länder die Hälfte der schriftlichen Abiturprüfungen aus einem gemeinsamen Aufgabenpool übernehmen. Und zwar bis 2023 in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathe, bis 2025 in den Naturwissenschaften. Bisher gab es auch schon Poolaufgaben, doch die konnten beispielsweise von den Ländern auch verändert werden. Das geht künftig nicht mehr. Auch die Zeit, die für die Lösung der Aufgaben gebraucht wird und die Hilfsmittel, die benutzt werden, sind dann in allen Ländern gleich. Der Hamburger Schulsenator Thies Rabe von der SPD nennt die Beschlüsse einen großen Schritt. Darüber hinaus strebe die KMK auch mehr Einheitlichkeit an, wenn es um die Kurse geht, die die Abiturienten einbringen müssen.
In einzelnen Ländern muss man 40 Kurse einbringen, möglicherweise darunter 8 schwierige Mathematikkurse. In anderen Ländern reicht es, 32 Kurse einzubringen. Und da darf man möglicherweise auch nur 4 Mathematikkurse und kann die restlichen mit Theater oder anderen Fächern, ohne dass ich mir darüber ein Werturteil erlauben möchte, einbringen.
Bei aller Vergleichbarkeit, ein Zentralabitur soll es am Ende nicht geben, sagt KMK-Präsidentin Hubig.
Es wird kein Abitur geben im Sinne von, alle machen am selben Tag Abitur. Das halten wir aber auch alle nicht für praktikabel und auch nicht für sinnvoll. Ich glaube, wichtig ist, dass wir die gleichen Maßstäbe und die gleichen Grundlagen haben.
Von der Tagung der Kultusministerkonferenz war das Petra Wagner. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof ist der Insolvenz mittlerweile entkommen, aber um den Preis, dass etliche Filialen schließen müssen. Für viele Kunden ist das bitter, für viele Beschäftigte ist es eine Katastrophe. Aus Essen, Denise Friese.
Emotional auch für mich. Ne? Quasi die Ausbildung hier gemacht und seit 43 Jahren hier hingegangen, die Tür benutzt und dann auf einmal ist Feierabend.
Der Kaufhof in Essen ist leergeräumt. Gabriele Luxa kann nach Hause gehen. Das Warenhaus in der Essener Innenstadt bleibt für immer geschlossen. So geht es spätestens nach diesem Wochenende über 2000 Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof, zum Beispiel in Hamburg, Fulda und München. Im Januar müssen weitere 500 gehen, dann werden die letzten Filialen geschlossen. Galeria Karstadt Kaufhof schließt bundesweit insgesamt 41 Standorte. Viele der Mitarbeiter, die gehen, müssen wechseln für 6 Monate in eine Transfergesellschaft. Sie werden dort weitergebildet und hoffen, in einen neuen Job vermittelt zu werden. So wie der 50-jährige Michael Hartmann, der auch Jahrzehnte im Essener Kaufhof beschäftigt war.
Für den Arbeitsmarkt eigentlich ist man zu alt und zu teuer. Weil erstmal unter Wert verkaufen möchte man sich ja nicht. Man möchte irgendwo annähernd an dem Gehalt bleiben, was man hatte. Und wenn man dann so teilweise hört, 10,50 Euro, 11,50 Euro, 12,50 Euro die Stunde, möchte man ja auch nicht unbedingt annehmen.
Die Chancen auf einen festen Arbeitsplatz mit guter Bezahlung seien regional sehr unterschiedlich, sagt Orhan Akman von Verdi. Und durch die Corona-Pandemie sei der Einzelhandel zusätzlich geschwächt. Jetzt gehe es aber auch darum, für die Mitarbeiter in den 130 Filialen, die erhalten bleiben, zu kämpfen. Ein Tarifvertrag steht bereits und es ist jetzt festgelegt, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer besser mit eingebunden werden, sagt Orhan Akman.
Wir erwarten, dass der Tarifvertrag zügig umgesetzt wird, die Menschen auf der Fläche befragt werden, woran es denn hapert, wie man das Unternehmen nach vorne bringen kann, wie man dezentralisieren kann und quasi so viel Wissen, Fachwissen der Beschäftigten einfach nicht links liegen lässt, sondern sie in dem Konzept einbezieht.
Den Mitarbeitern zuhören und ihr Know-how vor Ort nutzen, sei das große Pfund und müsse von den Managern endlich umgesetzt werden, sagt auch der Einzelhandelsexperte Hendrik Schröder von der Universität Duisburg-Essen. Die Warenhäuser hätten eine letzte Chance zu überleben, aber der Aufgabenzettel für die Chefs sei lang.
Die Sortimente lokal ausgerichtet, ein gut qualifiziertes Personal, was auch motiviert sein sollte, ist muss eine gute Atmosphäre, eine Wohlfühlatmosphäre in den großen Häusern geschaffen werden. Die Kunden müssen sich gut orientieren können. Es sollte der Online-Kanal mit den stationären Geschäften gut vernetzt werden. Und eines sollte Karstadt Kaufhof auf keinen Fall machen, sich in irgendwelche Rabattschlachten begeben.
Qualität bei der Ware und guter Service könnten die Kaufhäuser also langfristig retten.
David gegen Goliath, das ist wirklich ein abgedroschenes Bild, zugegeben. Aber diesmal passt es, wenn nämlich im Fußball, im DFB-Pokal, heute Abend der Fünftligist 1. FC Düren gegen den deutschen Meister FC Bayern München antritt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Ein Ausblick von Marc Eschweiler.
Der 1. FC Düren ist kein normaler Fünftligist. Das merkt man schon daran, dass der Club zum Pokalspiel gegen die Bayern eine Fankollektion aufgelegt hat, mit Schals, T-Shirts und Kapuzenpullis. Auch wenn einige deshalb sagen, jetzt drehen sie komplett durch, könnte man es auch positiv auslegen. Der Verein nutzt die große Bühne auf allen Ebenen.
Fußball hat auch ein Stück weit mit Marketing, mit Wirtschaftsfördern für die Region zu tun. Das, was wir jetzt an medialer Aufmerksamkeit erzeugt haben, ganz deutschlandweit, das hätten wir ohne Fußball nicht geschafft.
Nicht nur für Vereinspräsident Wolfgang Spelthan geht gerade ein großer Traum in Erfüllung.
Mein Herz schlägt für den FC Bayern. Jetzt in der Allianz Arena antreten zu dürfen, das ist einfach ein Sechs am Lotto.
Alle im Club fiebern dem bisher größten Spiel der Vereinsgeschichte entgegen. Bei Torwart Kevin Jakmuth ist die Vorfreude genauso groß wie der Ehrgeiz.
Von daher ist das Ziel auch gegen Bayern München kein Gegentor zu kassieren.
Präsident Spelthan findet das gut.
Wenn der Torwart das Ziel hätte, bei 7 zu enden, wäre schlecht.
Stapelt dann aber doch etwas tiefer.
Das große Ziel des Vereins ist, weniger als 8 Gegentore zu beziehen. Und dann können wir T-Shirts machen und sagen, wir waren besser als Barcelona.
Und auch das ist es, was den 1. FC Düren in diesen Tagen so sympathisch macht. Der Club präsentiert sich bodenständig und ist für jeden Spaß zu haben. Mittelfeldspieler David Pütz zum Beispiel hatte keine Angst vor Trainingsspionen des FC Bayern.
Was sollte das bringen, wenn man uns ausspioniert? Ich meine, wir haben so eine Klasse im Team, so viele Tricks auf Lager, da müsste man uns schon jahrelang verfolgen, um das nachvollziehen zu können.
Es wurde viel geflaxt in den letzten Tagen in Düren. Weiter rangeklotzt aber auch. Der Club ist ambitioniert, will unbedingt in die Regionalliga aufsteigen und hat mit dem früheren Kölner Adam Matuschik sogar einen Ex-Profi verpflichtet.
München ist jetzt das erste Spiel. Ja, direkt mit so einem Highlight hier anzufangen, ist natürlich nicht schlecht.
Mit Köln hat Matuschik sogar schon einmal gegen den großen FC Bayern gewonnen. Deshalb kann sich auch Trainer Giuseppe Brunetto nicht verkneifen zu sagen:
Deswegen haben wir ihn auch verpflichtet, damit wir auch Bayern schlagen können.
Ha 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 ha! Weil der erste FC Düren den Traum vom Spiel gegen die Bayern voll auslebt und sich dabei selbst auch nicht zu ernst nimmt, bekommt der Club gerade in den sozialen Netzwerken beispielsweise viele Daumen nach oben. Und selbst wenn Torwart Kevin Jakmuth am Ende doch die Hütte voll bekommt, es bleibt das Spiel des Lebens für ihn und den etwas anderen Fünftligisten aus Düren.
Es werden mit Sicherheit genug Selfies gemacht, ja, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Bayern-Profi. Das wird einfach ein Erlebnis.
Düren gegen München heute Abend um 8:45 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ja, und das war das Echo des Tages an diesem Donnerstag. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.